Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Um das besondere Spannungsfeld zwischen Gesundheit und Krankheit geht es heute in der Sprechstunde, denn wir reden über Krankheitsangst und Hypochondrie. Da geht es um Menschen, die organisch völlig gesund sind, aber große Angst haben, an einer gefährlichen oder schweren Krankheit zu leiden, an Krebs, an AIDS, möglicherweise auch an Covid-19, obwohl es, wie gesagt, gar keinen Grund dafür gibt. Krankheitsangst und Hypochondrie, Symptome und Therapie eines unterschätzten Leidens, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen: Impfstoffe gegen das Coronavirus und Medikamentenabhängigkeit. Die stille Sucht. Nach den 11 Uhr Nachrichten werden wir unser Schwerpunktthema Krankheitsangst und Hypochondrie noch weiter vertiefen, und zwar mit einem Interview über psychotherapeutische Ambulanzen. Hier nun die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu unserem Schwerpunkt Krankheitsangst und Hypochondrie. Unser Studiogast heute Vormittag ist Timo Slotter. Er ist psychologischer Psychotherapeut an der Spezialambulanz für Krankheitsangst der Universität Köln. Guten Morgen, Herr Slotter.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Eigentlich kann man es ja kaum fassen. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war die medizinische Versorgung, zumindest hier in Europa, so gut wie heute. Und nicht nur die Medizin hat sensationelle Fortschritte gemacht, die hygienischen Verhältnisse, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, auch das ist alles auf einem Niveau, wie es das noch nie zuvor gegeben hat. Die Menschen werden immer älter, trotzdem haben manche eine krankhafte Angst, krank zu werden. Wie kommt es dazu?
Naja, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die medizinische Versorgung da oft ja sogar einen negativen Einfluss haben kann und es eigentlich nicht an einer, also es keine wirkliche Verknüpfung gibt zu einer objektiven Bedrohungslage, so wie wir das ja aber auch bei anderen Angststörungen sehen.
Sondern es ist eine sehr subjektive Betrachtungsweise. Vor welchen Krankheiten haben die Betroffenen denn vor allem Angst?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Ganz typische Befürchtungen sind alle möglichen Krebsarten. Eine andere Gruppe von Erkrankungen, die oft befürchtet werden, sind neurologische Erkrankungen, also sowas wie Multiple Sklerose oder ALS. Und sonst gibt es auch noch vereinzelt andere Befürchtungen. Sie haben jetzt gerade schon Covid-19 genannt. Das ist natürlich jetzt aktuell, kommt uns das immer häufiger vor. Und Herzerkrankungen sind auch noch eine Gruppe von Erkrankungen, die häufig befürchtet werden.
Nun, dass man jetzt Angst davor hat, Krebs zu bekommen, das ist ja an sich erstmal noch nichts Krankhaftes in der Form.
Genau.
Diese Angst hat vielleicht jeder auch ein bisschen und vielleicht ist es ja auch ganz gesund, da mal Angst zu haben und da eben entsprechend gesund zu leben. Ab wann wird es denn aber krankhaft?
Ja, genau. Also der Punkt ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, wir alle erschrecken uns mal kurz, wenn wir vielleicht einen Fleck auf unserer Haut sehen, den wir noch nicht kannten. Und wir alle dürfen dann auch mal den Gedanken haben, oh je, das kann aber auch was Schlimmes sein. Problematisch ist es dann, wenn ich darunter leide, über einen längeren Zeitraum, also wir sprechen jetzt nicht von wenigen Stunden oder Tagen, sondern eher, wenn ich über mehrere Monate hinweg zumindest immer mal wieder darunter leide oder ich vielleicht auch beeinträchtigt bin dadurch, weil ich zum Beispiel mich bei der Arbeit kaum noch konzentrieren kann, meine Aufgaben da nicht abgearbeitet bekomme.
Mhm. Aber es ist ja so, zumindest stelle ich es mir so vor, dass die Betroffenen diese Symptome auch spüren, obwohl sie die eigentlich nicht haben. Spüren die dann tatsächlich auch Schmerzen oder Beeinträchtigungen?
Ja, also die Symptome, die sind da. Ne? Das sage ich mit den Patienten und Patientinnen, das stelle ich immer klar, die sind da. Ich glaube, das Missverständnis, was wir da oft haben, ist darin begründet, dass wir noch eine etwas veraltete Sicht haben darüber, wie wir generell denn Symptome wahrnehmen. Wir haben immer so die Vorstellung, da piekst was im Bauch und dann geht so ein Signal hoch vom Bauch in unser Gehirn und wir nehmen das wahr. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil es eigentlich in beide Richtungen geht. Also ich gehe immer auch mit bestimmten Erwartungen an Wahrnehmung und auch an Körperwahrnehmung ran. Und bei Personen mit Krankheitsängsten ist es eben so, dass da immer besonders vorsichtige Erwartungen oder Vorhersagen getroffen werden, sodass vielleicht schon ein ganz, ganz leichtes Symptom ausreicht, aber das zusammen mit der Vorhersage, in meinem Körper kann jederzeit was ganz Bedrohliches passieren, dann doch stärker wahrgenommen wird.
Mhm. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass jeder mal irgendwie so ein, ich sag mal, ein Zipperlein hat, ein Zwicken hat, ein Pieksen im Bauch hat und deswegen ist das gehört zum Alltag ja dazu, verschwindet dann ja auch im Allgemeinen wieder und man geht ja erst dann zum Kranker, zum Arzt, wenn das richtig stark wird, wenn das jetzt nicht verschwindet und so weiter. Es ist so, dass das ist ja auch eine Vorstellung, die man bei Hypochondern hat, dass sie bei jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen. Beäugen die sich selbst sehr, sehr misstrauisch in ihren Körper auch?
Mhm. Genau, also erstmal ist es richtig, wir haben ja die ganze Zeit so ein Grundrauschen an irgendwelchen Empfindungen in unserem Körper und sind eigentlich auch ziemlich schlecht darin, genau wahrzunehmen, was in unserem Körper los ist. Wenn wir das mal vergleichen mit anderen Sinneskanälen, wir können ziemlich gut sehen, vielleicht auch ziemlich gut hören, aber was in uns drin passiert, wo es mal drückt oder zieht oder zwickt, das nehmen wir eigentlich sehr, sehr ungenau wahr. Und das trifft eigentlich auch genauso auf Leute zu, die unter Krankheitsängsten leiden. Die scheinen nicht wirklich besser darin zu sein, so Signale wahrzunehmen. Die haben eher eben eine Verschiebung ihres Alarms sozusagen. Also die haben eine Alarmanlage, die etwas empfindlicher eingestellt ist. Die sagen also früher schon, oh, das sollte ich lieber abklären lassen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen.
Das heißt, sie gucken dann immer misstrauisch auf ihren Körper, aber sie suchen auch ständig nach Erklärungen. Also da wird dann der berühmte Dr. Google andauernd befragt. Also die sind ständig im Internet unterwegs und suchen da nach Informationen.
Ja, genau. Das ist eine Variante, wie man Kontrolle herstellen kann, wenn man Unsicherheit hat in Bezug auf den Körper. Ehrlicherweise also ist diese Internetsuche die Maßnahme, bei denen die Leute am häufigsten sagen, wenn ich die zum Beispiel bei uns im Erstgespräch danach frage, ja, damit habe ich schon wieder aufgehört, weil das ja so schrecklich ist. Mhm. Weil das tatsächlich ja ganz oft dazu führt, dass Befürchtungen dann vorerst bestätigt werden. Das wissen wir irgendwie alle, wenn wir mal ein Symptom eingegeben haben. Da kommt man ganz schnell auf ganz, ganz schlimme Ideen. Das sieht man auch bei Gesunden übrigens. Also wenn man gesunde Leute dazu anhält, nach einem Symptom zu googeln, das in letzter Zeit irgendwie mal aufgetreten ist und beunruhigend ist, dann werden alle krankheitsängstlicher, zumindest kurzfristig.
Also das ist so viel zu Dr. Google, aber es gibt ja auch richtige niedergelassene Ärzte. Mhm. Wie ist das bei Menschen mit Krankheitsangst oder Hypochondrie? Suchen die einen nach dem anderen auf? Gehen sie immer wieder zum selben Hausarzt? Wie verhalten die sich da?
Ja, ich glaube, unser Klischee ist, dass die ständig beim Hausarzt sind.
Ja.
Tatsächlich ist es auch so, dass die natürlich häufiger bei Ärzten sitzen als Leute ohne Krankheitsangst. Man kann aber wahrscheinlich auch noch mal unterscheiden in vielleicht zwei Gruppen. Einerseits Leute, die besonders häufig den Arzt aufsuchen oder die Ärztin, um sich rückzuversichern, aber auch Personen, die unter Krankheitsängsten leiden und dann meiden, zum Arzt zu gehen, denn da könnte ja dann die ganz schlimme Nachricht kommen und dem will ich mich gar nicht aussetzen.
Sie haben gerade das Thema Leiden angesprochen. Jetzt war die Frage auch, wie leiden Hypochonder eigentlich? Leiden die jetzt an der Krankheit, von der sie glauben, dass sie sie haben? Also zum Beispiel das Pieksen im Bauch. Leiden die jetzt unter Pieksen im Bauch? Oder leiden sie unter der Krankheitsangst, die sie ja tatsächlich haben?
Das Leiden, das resultiert ganz klar aus der Angst. Die Symptome bei der Krankheitsangststörung sind eher leichtgradig. Mhm. Die können dann zwar auch über eine längere Zeit aufrechterhalten werden, weil man sich so viel damit beschäftigt, aber wir reden jetzt hier nicht von Schmerzen, bei denen man nicht mehr laufen kann oder sowas. Aber diese Angst und die gedankliche Beschäftigung, die führt eben zu einem wirklich hohen Leiden. Und immer diese Suche, ich muss da jetzt irgendwie Kontrolle finden oder Sicherheit finden, mir das irgendwie erklären.
Mhm. Wie ist es eigentlich bei den Patienten, die zu Ihnen kommen? Kommen die aus eigenem Antrieb, aus der eigenen Erkenntnis? Ich leide eigentlich unter Krankheiten, die ich mir einbilde. Oder sind es eventuell auch die Angehörigen, das Umfeld, die sagen, hör mal, du bist eigentlich gar nicht krank, lass dich mal beraten, geh mal zum Arzt.
Das ist unterschiedlich. Die meisten Patienten und Patientinnen wissen rational gesehen, dass sie nicht krank sind. Also die meisten können wir fragen, okay, jetzt wo wir hier sitzen und gerade vielleicht kein besonders starkes Symptom da ist, für wie wahrscheinlich halten sie es, krank zu sein? Und dann nennen die eine sehr geringe Prozentzahl. Deswegen kommen viele dann auch aus eigenem Antrieb. Aber klar, manchmal sind es auch der Partner oder die Partnerin, die da mit motivieren, zum Beispiel, weil die müde werden, ständig auch Rückversicherungen zu liefern. Oder es sind zum Teil auch die Ärzte und Ärztinnen, die merken, okay, das ist jetzt doch etwas ein zu verhärtetes Muster, das kriege ich jetzt hier nicht hin.
Und die überweisen sie oder schicken sie
dann? Die schicken die dann, genau. Ja.
Ist das eigentlich, wir reden immer von Angst, ist es eigentlich eine Art der Angsterkrankung oder ist es eher ein Zwang, der dahinter steckt, sich mit solchen Krankheiten auseinanderzusetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es wird als Angststörung klassifiziert. Tatsächlich sind die Parallelen zur Zwangsstörung aber riesig. Also eigentlich, die Zwangsstörung kennzeichnet sich ja dadurch, dass ich einen aufdringlichen Gedanken habe, der immer wieder kommt, obwohl ich das nicht will und von dem ich vielleicht auch gar nicht zu sehr überzeugt bin eigentlich, aber ich muss dann ganz viel dagegen tun. Und genau das sehen wir ja bei der Krankheitsangststörung, ne? Also es kommt ausgelöst vielleicht durch ein Symptom, durch das Pieksen im Bauch, kommt der Gedanke, oh je, das könnte Krebs sein. Mhm. Und bis dahin, wie wir gerade schon mal gesagt haben, kann uns allen das passieren. Wir alle können mal irgendwas Dummes denken, wenn ein ganz unerklärliches, beunruhigendes Symptom da ist. Und dann darf auch ein bisschen Angst kommen. Aber da hört es eben nicht auf bei den Leuten, die von der Krankheitsangststörung betroffen sind, sondern die haben sozusagen Druck, das ganz schnell zu klären, sich Sicherheit zu schaffen oder irgendwie Kontrolle zu bekommen und ergreifen dafür dann ganz viele Maßnahmen. Wir haben schon die Arztbesuche genannt, das Googlen haben wir genannt. Man kann sich genauso gut bei Angehörigen rückversichern und sagen, du, ich habe hier jetzt schon 3 Tage lang dieses Pieksen. Hast du das auch manchmal? Ist das normal? Oder man kann eben den eigenen Körper untersuchen. Also vielleicht die ganze Zeit dann tasten. Ist das Pieksen noch da? Wird das stärker? Und noch viele andere Körperfunktionen überprüfen.
Ja. Steckt da auch bei manchen auch so eine Art Panik dahinter? Jetzt eben eine ganz besonders schwierige Krankheit zu haben?
Also die Angst kann sich dann bis zu Panikattacken steigern, genau. Man kann das nochmal abgrenzen von dem, was man Panikstörung nennt. Mhm. Ich habe ja gesagt, die typische Krankheiten, die befürchtet werden, sind sowas wie Krebs, neurologische Erkrankungen und so, die haben alle gemeinsam, dass die eher langfristig ganz gefährlich sind. Mhm. Also bei den meisten Krebsarten zumindest ist es ja so, dass ich nach Monaten oder Jahren dann sterben würde. Während eine andere Gruppe von Betroffenen, die nämlich eher unter einer Panikstörung leiden, eher ganz akute Befürchtungen haben, auch in Bezug auf den Körper. Also zum Beispiel, oh je, mein Herz hat so gestolpert, was ist das denn? Das könnte ja jetzt ein Herzinfarkt sein und dann falle ich jetzt gleich tot um. Bei der Krankheitsangststörung sind das eher diese langfristigen Befürchtungen. Mhm.
Krankheitsangststörungen. Die große Frage, wie kommt es dazu? Was sind die Ursachen?
Heute wissen wir, dass das multifaktoriell bedingt ist. Damit meine ich, dass eben vieles zusammenkommen muss und es nicht immer die gleichen Faktoren sind, die zusammenkommen. Historisch ist man davon ausgegangen, dass Traumata das Ganze hinreichend erklären können, dass also ein besonders schlimmes Ereignis passiert ist und körperliche Symptome, die ich erlebe, sind vielleicht so als bruchstückhafte Erinnerungen zu verstehen. Oder andere Theorien sind davon ausgegangen, dass ich vielleicht Konflikte mit nahestehenden Personen habe und irgendwelche feindseligen Bestrebungen, die ich habe, verschiebe ich dann lieber auf bestimmte Organe. Das ist beides nicht mehr so richtig haltbar. Was wir wissen, ist, dass es höchstens einen geringen genetischen Einfluss gibt. Wir wissen auch, dass bei der Krankheitsangst es keine großen Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern. Ein Unterschied macht aber schon, wie häufig ich in meinem Umfeld schwere organische Erkrankungen so mitbekommen habe. Also wir sehen eine Häufung, wenn Leute Krankheitsangst haben, dann berichten die mehr schwere Krankheitsfälle in ihrer nahen Umgebung. Und dann kann man spekulieren, wie das genau sich auswirkt. Zum Beispiel könnte das ja dazu führen, dass ich bestimmte sogenannte Grundannahmen entwickle darüber, wie bedroht Gesundheit im Allgemeinen eigentlich ist und wie gefährlich Krankheit ist.
Welche Rolle spielt denn die Erziehung dabei oder spielen die Eltern dabei?
Ja, die Erziehung, die kann genauso in die Entwicklung von solchen Grundannahmen reinspielen. Das heißt, wenn ich lerne am Modell, also bei meiner Mutter oder bei meinem Vater lerne, dass die auch immer sich möglichst gut absichern hinsichtlich Symptomen oder Krankheiten, dann könnte ich dadurch ja vielleicht auch unbewusst lernen, dass ich irgendwie sehr anfällig bin oder dass ich eben mich immer möglichst kümmern muss um irgendwelche Probleme, die ich mit meinem Körper haben könnte.
Also wenn Eltern, also ein Elternteil, Vater oder Mutter so dauerkränkelnd ist und ständig in sich hineinhorcht, dann ist er dann sozusagen ein schlechtes Vorbild.
Das könnte man so formulieren, ja. Das heißt auch, wie gesagt, nicht, dass es dann dazu kommen muss, dass die eigenen Kinder Krankheitsängste entwickeln, nur weil ich selbst da vielleicht etwas ängstlicher bin. Ne? Das wäre auch zu harsch irgendwie ausgedrückt. Aber das kann ein Risikofaktor sein, genau. Ja, weil es eben dazu führt, dass ich dann generell meine eigenen Körpersymptome immer eher als bedrohlich interpretiere.
Gibt es noch mehr Ursachen?
Das hängt irgendwie eng damit zusammen. Es gibt die sogenannten Metakognitionen. Damit bezeichnet man Gedanken über das eigene Denken. Bei Krankheitsängsten ist das häufig so ausgeprägt, dass ich Gedanken habe, wie zum Beispiel, wenn die Krankheitsangst da ist, dann muss ich ganz schnell Kontrolle herstellen, sonst drehe ich durch.
Wie lässt sich Krankheitsangst behandeln?
Das Verfahren erster Wahl ist Psychotherapie, jetzt mal allgemein gesagt. Wenn wir in die Leitlinien zu Angststörungen insgesamt gucken, dann sehen wir, dass die erste Empfehlung immer eine Verhaltenstherapie sein soll. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass tiefenpsychologisch fundierte Therapie wirksam sein kann. Es gibt auch die Möglichkeit, medikamentös zu behandeln. Das heißt, insgesamt haben wir eine ganze Bandbreite eigentlich an Behandlungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig dazu betonen ist, dass das eben auch wirklich wirksame Verfahren sind. Also für die Verhaltenstherapie wissen wir, dass so mindestens 2/3 der Betroffenen davon gut profitieren können.
Fangen wir mal an mit den Therapien. Gibt es irgendeine mit den Psychotherapien? Es gibt ja auch sicherlich verschiedene Techniken. Gibt es irgendeine, die besonders häufig angewandt wird, die sich besonders gut bewährt hat?
Ja, gut bewährt hat sich eine kognitive Verhaltenstherapie mit Expositionselementen. Das muss ich erklären.
Ja, bitte.
Expositionstherapie bedeutet, wir versuchen in der Therapie möglichst häufig die Erfahrung herzustellen, dass, auch wenn sich das alles schrecklich anfühlt, wenn sich die Angst ganz schrecklich anfühlt und die Unsicherheit, halte ich das aus und kriege wieder die Kurve, ohne gegenzusteuern. Man spricht deswegen auch von Exposition mit Reaktionsverhinderung. Das heißt, wir versuchen aktiv die Angst zu provozieren und dann nicht die eigentlich bewährten Mittelchen, nämlich das Rückversichern bei anderen, das Bodychecking, also den Körper untersuchen oder Arztbesuche anzuwenden.
Ist das so ähnlich wie bei der Behandlung von Angststörungen, wo man die Patienten auch, die zum Beispiel Höhenangst haben, auf den Kölner Dom schickt und sagt, dann guck mal runter?
Ja, genau. Im Endeffekt übertragen wir genau dieses Behandlungsrational auf die Krankheitsängste. Das ist natürlich etwas schwieriger, weil wir kein Kölner Dom haben für die Krankheitsangst sozusagen. Ja. Aber wir haben auch andere Möglichkeiten, um die Krankheitsängste zu provozieren.
Nämlich?
Das ist zum Beispiel die Konfrontation mit Fallberichten. Das heißt, wenn jemand befürchtet, an Krebs zu erkranken, dann schauen wir uns Fallberichte an oder wirklich Videos, wo Leute, die tatsächlich an Krebs erkrankt sind, von ihrer Erkrankung berichten. Wir haben auch die Möglichkeit, mit Körpersymptomen zu konfrontieren. Es gibt ja so eine Reihe von Möglichkeiten, wie wir Empfindungen und Symptome selbst bei uns ganz aktiv herstellen können. Also jemand, der vielleicht befürchtet, einen Hirntumor zu haben, mit dem könnten wir Schwindel herstellen, indem wir auf dem Drehstuhl drehen.
Sie haben Medikamente kurz angesprochen. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Welche medikamentösen Möglichkeiten gibt es?
Die beste Wirksamkeit hat sich eigentlich gezeigt, oder auch die beste Evidenzlage ist verfügbar für antidepressive Medikamente. So etwa die Hälfte der Betroffenen profitiert davon. Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Klassen von Psychopharmaka, für die gibt es keine gute Evidenz. Und vor allem muss man vorsichtig sein bei sogenannten Benzodiazepinen, die total gut angstlösend sind, die dann aber abhängig machen können.
Antidepressiva haben Sie gesagt. Gibt es denn so Verbindungen zwischen Depressionen und Krankheitsängsten?
Ja, das sehen wir in der Praxis schon häufig. Depressionen können vor allem eine Folge sein von Krankheitsängsten, nämlich dann, wenn die Krankheitsangst mich so sehr einschränkt, ich mich irgendwie kaum noch um die Dinge kümmern kann, die mir im Leben wichtig sind und die mir Freude bereiten. Und dann sinkt meine Stimmung natürlich auch immer weiter.
Unser Schwerpunktthema heute: Krankheitsangst und Hypochondrie. Und zu Gast im Studio ist Timo Slotter. Er ist psychologischer Psychotherapeut an der Spezialambulanz für Krankheitsangst der Universität Köln. Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und in Göttingen begrüße ich Frau Borchardt am Telefon. Guten Morgen, Frau Borchardt.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage zum Thema Schmerzen bzw. Schmerztagebuch. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel auch bei der Polyneuropathie der Fall. Da sage ich zum Beispiel, das ist von innen ein Schmerz, als ob man etwas Scharfes isst, oder von außen, als ob man wirklich in Nadeln steht. Und das ist deswegen das Stichwort subjektiv. Das wurde ja auch gesagt. Einmal objektive Fakten und einmal subjektive Wahrnehmung. Und dieses auseinanderzukriegen und da dann zu hören, ja, finden Sie sich doch mit allem ab. Also erwiesen, dass die Schmerzen sind, ist es. Ich bekomme auch Medikamente, aber eben diese Aussage, ja, finden Sie doch sich mit allem ab. Da, das ist so für mich jetzt der Stichpunkt nochmal, beziehungsweise die Frage, welchen Sinn hat es, ein Schmerztagebuch zu führen, um nicht ständig dieses Schmerzgedächtnis wieder hervorzuholen.
Ich ahne in etwa, worauf Sie hinaus wollen. Herr Slotter, können Sie darauf eingehen?
Ja, hallo, Frau Borchardt. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz natürlicher Impuls, wenn man eine so unangenehme Empfindung oder ein so unangenehmes Symptom hat, ein ganz natürlicher Impuls, dann zu sagen, oh, da möchte ich eigentlich gar nicht hingucken, da möchte ich mich nicht zu sehr drauf einschießen. Was wir häufig sehen, ist aber tatsächlich, dass durch die Vermeidung, durch dieses um jeden Preis weggucken und das Wegdrücken, manchmal ein sogenannter Rebound-Effekt eintritt. Das heißt, dann kommt es umso stärker zurück. Und in Einzelfällen kann das sehr sinnvoll sein, ein Schmerztagebuch zu führen, um auch etwas mehr Kontrollierbarkeit da für sich selbst reinzubekommen und irgendwie festzustellen, ah, okay, unter den und den Faktoren werden die Schmerzen stärker und da werden sie wieder schwächer. Aber diese Hemmschwelle, die Sie da beschreiben, dass das total viel Überwindung kostet, sich mit dem, was so unangenehm ist, dann noch absichtlich zu beschäftigen, finde ich, ist total nachvollziehbar.
Es ist eher umgekehrt. Es wird eher von außen klein geredet. Weil es ist ja nur subjektiv. Und es liegt ja so an der Stimmung.
Ja, also ich glaube, das ist immer so ein Spannungsfeld, dass wir einerseits sagen, es gibt Einflussfaktoren auf die Schmerzen, aber andererseits damit nicht irgendwie ausdrücken wollen, die Schmerzen sind gar nicht echt oder so. Ich glaube, das ist ein Fakt. Sie haben die Schmerzen, die sind da. Es kann nur auch gut sein, dass die zusätzlich beeinflusst werden durch die Stimmung oder irgendwelche Gedanken oder Aktivitäten.
Sozusagen ein Kreislauf, was war eher das Huhn oder das Ei?
Ja, da kommt man wahrscheinlich auch gar nicht zu einer guten Antwort.
Also ich bin manchmal so in der Lage, dass ich wirklich morgens wach werde von Schmerzen, eigentlich gern noch mal eine Stunde schlafen möchte, aber es geht dann einfach nicht.
Ja, und um da genauer die Zusammenhänge herauszufinden, also was tut mir dann gut, eher aktiv zu sein oder nicht, dafür kann ein Schmerzprotokoll schon hilfreich sein.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Frau Borchardt. Wir haben auch viele E-Mails bekommen. Ich möchte stellvertretend Kerstin Schröder zitieren. Sie fragt, gibt es Erkenntnis darüber, inwieweit die Angst auch ein Generationenproblem sein könnte, weil beispielsweise die Nachkriegsgeneration mehr Verantwortung für die Pflege ihrer Eltern empfand?
Ja, das ist so ein kontrovers diskutiertes Thema, ob Angststörungen oder auch insgesamt psychische Störungen zunehmen oder nicht. Insgesamt sehen wir das eigentlich eher nicht. Also es verändern sich vielleicht so Dinge wie die Bereitschaft, das auch offen zu berichten. Aber tatsächlich sehen wir keine deutliche Zunahme von Angststörungen. Die scheinen relativ stabil zu sein.
In Hamburg ist Herr Lehmann am Telefon. Guten Morgen, Herr Lehmann.
Ja, guten Morgen an die Runde.
Von Ihnen habe ich gehört, Sie halten sich für hypochondrisch veranlagt.
Ja, genau, relativ lange. Und ich hatte das ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt. Ich habe mal angefangen, Medizin zu studieren und habe dann gemerkt, immer wenn da irgendwas dran war, so thematisch, tat mir das halt weh. Also genau der Bereich, den wir da gerade entwickelt hatten. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das halte ich irgendwie nicht durch. Und weil ich auch vorher schon gemerkt habe, also man macht sich ständig Sorgen, dass man irgendwas hat. Das ging gar nicht so in den Bereich jetzt konkreter Schmerzen, sondern eher so, dass man ständig die Sorge hatte, oh, da ist was. So. Und das Problem war, dass sie dann natürlich das Umfeld, die Menschen, mit denen man zusammen ist, das natürlich auch merken und dann irgendwann auch belächeln, weil die dann irgendwann spitz kriegen, der hat ja gar nichts. Und habe ich aber Gott sei Dank einen Freund, der ist Arzt und zu dem kann ich immer hingehen. Und der hat dann irgendwann tatsächlich einen Prostatakrebs festgestellt. Und da war es ganz merkwürdig, da war ich erstmal erleichtert. Das erste Gefühl war, na, Gott sei Dank, so, ne? Ja. Hast du dir diesmal nicht eingebildet. Ja. Und so, man ist aber dann doch als quasi Hobby-Hypochonder oder so, ist man da echt in der Zwickmühle, ne? Was mache ich denn jetzt? Ne? Gehe ich lieber einmal mehr zum Arzt und lass mich dafür auslachen? Oder höre ich auf die anderen Sachen, hier komm, lass mal lieber und so, du bist doch gar nicht krank. Und da ist man ganz schön in der Zwickmühle, finde ich so. Und man muss dann wirklich einen guten Weg für sich finden. Also ich gehe halt immer dann weiter zum Arzt und ich sage ihm, okay, was die anderen jetzt sagen, ist mir völlig wurscht. Wenn ich jetzt eine Sorge habe oder einen Kummer so, dann gehe ich halt hin. Das ist in diesem Fall auch ganz einfach, weil ich habe, wie gesagt, einen guten Freund habe.
Der Arzt ist, der zu dem Sie ist, dann immer zu...
Der mich kennt, ne, ja. Und der das auch schon so ein bisschen, er nimmt das ernst. Ja. Ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er mir so innerlich auf die Schulter klopft und sagt, naja, dann wollen wir mal wieder. So, sondern... Der hat ja auch so den Prostatakrebs gefunden.
Ja,
ne?
Ja, also auch Menschen mit Krankheitsangst können ganz normal krank werden. Das ist
ganz
ja
genau.
Ja.
Und das ist eben halt das Problem, wie, ne, dieses Unterscheiden. Ne, so. Und jetzt habe ich zwei kleine Kinder, die sind dauernd erkältet, weil sie in die Kita gehen und so. Und da war ich am Anfang auch relativ geplättet. Weil man ständig irgendwas hatte, jetzt auch gerade mit Corona. Ne? Ja. Ist das jetzt Corona, ist das nicht Corona? Oder
darf ich, Herr Lehmann, Ihr Studium ist ja, also der Beginn dieses Medizinstudiums, das Sie abgebrochen haben, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr lange her.
Ja, das ist richtig lange her.
Wie alt sind Sie jetzt?
Ich bin jetzt 59.
Also das ist wirklich schon lange her. Ja. Wie ging es dann jetzt eigentlich, also Sie haben Ihren Freund, der Arzt
genau.
ist, der Sie da immer betreut. Würden Sie denn von sich selber sagen, Sie sind immer noch hypochondrisch veranlagt?
Ja, absolut. Aber ich habe halt irgendwie einen Weg gefunden, das ein bisschen auch mit Humor zu nehmen. Und aber trotzdem immer so die, also wenn ich denn was merke, dann nehme ich das ernst erstmal ich, weil ich, das ist ja dann erstmal das Wichtigste, dass ich das ernst nehme. Und im Zweifelsfall merke ich dann, ja, es ist jetzt wieder ein Besuch angesagt und dann gehe ich da halt hin. Und dann sagt er mir, nee, ist nichts oder ist es was.
Ja. Herr Slotter, ist der Weg, den Herr Lehmann gefunden hat, ein gangbarer Weg? Für ihn scheint es ja so zu sein.
Ja eben, also ich glaube, jeder Weg ist erstmal so total vertretbar. Ich bin total dankbar, dass Herr Lehmann das so offen berichtet. Gerade diese Prostatakrebsdiagnose, die macht ja ganz deutlich, es gibt nicht so schwarz-weiß. Also es wäre auch Quatsch, wenn wir jetzt als Psychotherapeutinnen und Therapeuten in der Behandlung sagen würden, nein, nein, Sie sind nicht krank. Oder uns darüber streiten würden, ob jemand jetzt krank ist oder nicht. Denn wir wissen es ja auch nicht. Und es kommt auch nicht darauf an, was die Therapeutin oder der Therapeut denkt oder möchte. Ich finde ganz wichtig die Unterscheidung. Also das sollte sich jeder so im Umgang mit Krankheitsängsten fragen. Was finde ich richtig oder was möchte ich richtig finden in Bezug auf den Umgang mit meinen Symptomen und mit Krankheit? Und im Gegensatz dazu, was sagt mir die Angst? Und wenn ich diese Unterscheidung hinkriege, dann kann ich etwas flexibler sein und eben mir überlegen, okay, will ich jetzt heute der Angst nachgeben und mir einfach Rückversicherung holen? Oder finde ich das in dem in dieser Situation irgendwie unangemessen, übertrieben und halte dann doch die Angst aus.
Herr Lehmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Und in der Leitung ist auch Frau Kaiser aus Berlin. Guten Morgen, Frau Kaiser.
Ja, guten Morgen. Bei mir ist es so, ich bin 81 Jahre alt und ich hatte kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und meine Mutter, die hat, als ich Kind war, immer ihre Probleme auf mich abgewälzt. Das heißt, in ihrer Familie kamen Erbschäden vor. Ihre Schwester, die starb als Säugling, als Zweijährige mit einer mein Gedächtnis, sehen Sie, da geht schon wieder los. mit einem Gehirnschaden und auch ihr einer Onkel, der ist auch nicht alt geworden. Da gab es also eine Erbgeschichte des Gehirns. Ja. Und dann hat sie ihre Probleme auf mich gewälzt, indem sie mir immer prophezeit hat, ich werde so verrückt wie ihre Schwägerin. Sie hat das auf die Schwester meines Vaters gewälzt, weil die mal einmal so eine Passage hatte, da war die wohl mal durchgedreht und entnervt. Und dann hat sie mir immer prophezeit, ich werde genauso krank wie Tante Erna und genauso schlimm.
Und darunter müssen Sie ja furchtbar gelitten haben, nehme ich mal.
Ja, und es hängt mir ja heute noch nach. Ich habe ja dauernd Angst, dass ich dement werde. Ich finde, es ist ein Blödsinn, sowas, so Angst zu haben. Aber ich habe sie. Ich habe fürchterliche Angst vor der Psychiatrie und dass ich da wirklich eine Macke habe. Ich bin auch Kopfschmerzpatientin geworden. Auch aus dem Grunde. Ja.
Ich würde das gerne an Herrn Slotter weitergeben, ihre Schilderung. Also, dass man sozusagen durch die Besonderheit ihrer Mutter, durch die Eigenschaften, die sie erzählt hat, selber so eine Angst entwickelt. Kann das passieren?
Ja, ich finde, das Beispiel ist ganz eindrücklich. Also wenn wir uns mal vorstellen, als Kind oder Jugendliche ständig gesagt zu bekommen, dass wir total krank enden werden, dann macht das ja auch was mit unseren Erwartungen an Gesundheit und Krankheit. Die sind ja nicht von vornherein da. Wir werden ja nicht geboren mit dem Wissen über Krebs oder so. Und die wurden jetzt ja scheinbar hier in diesem Fall total bedrohlich ihnen so beigebracht.
Und das, sind Sie noch da, Frau Kaiser?
Ja.
Ja, das haben Sie auch so als so bedrohlich empfunden?
Ja, genau.
Ja. Ich danke Ihnen für Ihre sehr freimütige und offene Schilderung. Vielen Dank für den Anruf. Wenn unser Telefonteam jetzt Ihre Fragen und Anrufe entgegennimmt, wollen wir einen Blick in die Arbeit einer psychotherapeutischen Ambulanz werfen. Vor der Sendung habe ich darüber gesprochen mit Dr. Gabi Bleichhardt von der Psychotherapieambulanz der Universität Marburg. Und weil sich Psychotherapieambulanz so beinahe anhört wie Notfallambulanz, fragte ich sie zunächst, ob ihre Einrichtung eine Spezialambulanz für psychische Notfälle sei.
Wir sind eine Spezialambulanz für eigentlich alle möglichen psychischen Störungen. Bei uns kommen Leute mit ganz verschiedenen Problemen. Wir behandeln ambulant, das heißt, man kommt nur in etwa eine Stunde in der Woche zu uns. Deshalb dieser Name ambulant. Da gibt es Notfälle, wo man tatsächlich wirklich ganz schnell intervenieren muss. Aber in der Regel haben wir auch eine lange Wartezeit im Moment, weil es schon sehr viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen.
Ja, es ist ja meistens sehr schwierig, einen Termin beim Psychologen oder Psychotherapeuten zu bekommen. Wie lange dauert das denn bei Ihnen?
Das schwankt immer so zwischen 3 und 9 Monaten. Im Moment sind wir ungefähr leider bei der Mitte. Gerade diese Zeiten führen leider auch dazu, dass es echt viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Wir machen das so, dass wir immer recht schnell ein Vorgespräch machen, dass die Menschen so binnen 2 Wochen ein Gespräch bekommen, in dem man klärt, braucht es Psychotherapie und wo geht es so grob dran und können wir in unserer Ambulanz die Patienten aufnehmen, und danach kommt dann unter Umständen eben diese Wartezeit.
Sie behandeln das gesamte Spektrum psychischer Probleme und Störungen. Lassen Sie uns nur mal über die Krankheitsängste und die Hypochondrie sprechen. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Patienten und Patientinnen in der Psychotherapieambulanz gemacht?
Also es ist ein Störungsbild, das ich eigentlich gerne behandle, was ich eigentlich auch gut behandelbar finde. Also wie bei anderen psychischen Problemen kann es manchmal sein, dass so Zusatzprobleme entstehen, je länger auch man so eine Krankheitsangst hat. Aber wenn man einmal erkannt hat, dass man sich in so einem Teufelskreis aus Krankheitsangst und, na, ich sag mal, Rückversicherung oder sicherheitssuchendem Verhalten befindet, dann ist der Weg gebahnt, dass man das auch hinkriegt, dass es besser wird. Es ist nicht immer einfach, aber im Prinzip sind es in der Regel schöne Behandlungen, an die ich mich da erinnere.
Sie sagen, wenn man das einmal erkannt hat, aber das stelle ich mir speziell bei Krankheitsängsten so besonders schwierig vor. Ein Patient sagt ja sicherlich nicht, ich leide unter Krankheitsangst, sondern ich leide unter Todesangst, weil ich Krebs habe.
Also jemand, der wirklich felsenfest davon überzeugt ist, hat keine Krankheitsangst oder Hypochondrie mehr. Wenn jemand stock und steif behauptet, dass diese Krankheit da ist und das wirklich über Monate oder Jahre tut, dann ist es eigentlich nicht das typische Krankheitsbild, sondern was ja passiert ist, dass es Phasen gibt, in denen man furchtbare Angst hat, dass man zum Beispiel bald stirbt, und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo es ein bisschen besser funktioniert, wo der Körper vielleicht auch ein bisschen ruhiger ist und man nicht mehr so viel vermeintliche Krankheitszeichen hat. Die meisten, die wirklich sagen, ich möchte das behandeln, sagen schon auch, dass ich leide unter Ängsten. Wenn sie zu uns kommen, haben sie, naja, im Moment, als wir uns unsere Daten zeigen, so bis zu 10 Jahre Leidensweg hinter sich.
Wie sieht denn speziell bei Krankheitsängsten so eine Therapie bei Ihnen in der Psychotherapieambulanz aus?
Was wir machen, ist kognitive Verhaltenstherapie. Und an dem Begriff erkläre ich es eigentlich auch ganz gerne immer, was wir so machen. Kognitionen sind Gedanken. Und im ersten Teil kümmert man sich erstmal sehr stark um die Gedanken und Körpervorgänge, die damit zu tun haben. Also jemand, der immer wieder häufiger Magenschmerzen hat und vielleicht ein Druckgefühl im Magen, der entwickelt dann irgendwann die Angst, Magenkrebs zu haben und vielleicht sogar bald an dem zu versterben. Und das ist zunächst mal wichtig zu klären, was macht mein Körper da, was habe ich für Gedanken, also Gedanke in dem Fall Magenkrebs zu haben und bald zu sterben, und wie hält mich dieses Muster aus Gedanken und Körperempfindungen in Schach. Wenn wir da so einiges an Aufklärung betrieben haben, geht es sehr stark um das Verhalten, also den zweiten Teil von der kognitiven Verhaltenstherapie. Betroffene tun in der Regel ganz viele Sachen, um diese Angst kurzfristig loszuwerden. Und was da am besten funktioniert, ist, dass man zum Arzt läuft und dieser Arzt einen möglichst gut untersucht. Das Problem daran ist, dass das nicht von Dauer ist, diese Beruhigung. Und deshalb sind die Patienten so im Prinzip gefangen in diesem Rückversicherungskreislauf, sagen wir, also immer wieder den Drang, sich diese Beruhigung zu verschaffen, die aber nicht von Dauer ist.
Aber da müssen die doch sicherlich raus.
Also zunächst mal muss das verstanden worden sein, dass ein Arztbesuch in diesem Fall, wenn ich also versuche, meine 5. Magenspiegelung zu bekommen, mich nur noch weiter in die Krankheitsangst hineinbringt und nicht da hinaus. Dass ich nicht lerne, selbstständig auf meinen Körper zu vertrauen, auch sowas wie Magenschmerzen auszuhalten. Und das kann ich nur lernen, wenn ich mich entscheide, auf diese ganzen Selbstberuhigungsstrategien zu verzichten. Also auch sowas wie Abtasten vom Magen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Gesundheitsrecherchen im Internet zu betreiben, den Partner zu fragen, ob der denn denkt, dass das schlimm ist.
Wie lange dauert das denn ungefähr, bis Patienten diesen Punkt erreicht haben?
Das kommt so ein bisschen drauf an, also wenn es um reine Krankheitsangst geht, sich keine Probleme sozusagen draufgelagert haben oder wenig Probleme draufgelagert haben, dann können wir mit einer Kurzzeittherapie von, ja, in der Regel sind das so 24 Stunden, die man dann gut abrechnen kann, kommt man mit den 24 Stunden eigentlich recht gut aus. Ich habe auch schon erfolgreiche Therapien mit 10 Stunden gemacht. Aber oft ist es halt auch so, dass nach Jahren dann zusätzlich noch eine Depression entstanden ist oder ein Problem am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft.
Vielen Dank. Das war Dr. Gabi Bleichhardt von der Psychotherapieambulanz der Universität Marburg. Wir wollen jetzt Ihre Hörerfragen zu Krankheitsangst und Hypochondrie beantworten. Unser Experte hier im Studio ist heute Vormittag Timo Slotter. Er ist psychologischer Psychotherapeut an der Spezialambulanz für Krankheitsangst der Universität Köln. Sie erreichen das Deutschlandfunk Hörertelefon unter der für Sie kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und mit einem E-Mail möchte ich gerne anfangen. Ein Hörer, ein verheirateter Hörer, der namentlich nicht genannt werden will, schreibt uns Folgendes. Meine Ehefrau hatte nach einer komplikationsbehafteten Geburt wegen mit Sauerstoffmangel für das Neugeborene. Seitdem hat sie ständig die Befürchtung, unser Kind sei schwerst behindert. Alle ärztlichen Aussagen deuten jedoch nicht darauf hin. Sie investiert zudem auch sehr viel Zeit für Dr. Google, schreibt er noch. Ihr Verhalten belastet mich als sowohl mich als auch unsere Beziehung. Auch wirkt es sich auf die Beziehung zum Kind aus, was zum Beispiel durch wenig Ansprache zum Kind durch sie gekennzeichnet ist. So empfindet er das. Wie kann man damit umgehen? Denn psychologische Hilfe verweigert sie.
Ja, das ist eine gute Frage, wie man als Angehöriger denn damit umgeht. Also am besten nicht auf eigene Faust handeln, sondern immer die betroffene Person mit ins Boot holen. Also gemeinsam darüber sprechen. Du, hör mal, ich habe gemerkt, dir fällt das und das immer schwer. Wie wollen wir denn damit umgehen? Sich irgendwie gegenseitig verstehen wollen und gemeinsam eine Absprache treffen, wie jetzt damit umgegangen werden soll. Bei uns in der Ambulanz machen wir regelmäßig auch Angehörigengespräche. Das heißt, dann laden wir die Partnerin oder den Partner mit ein, damit dann aber die betroffene Person dem Partner oder der Partnerin sagen kann, du, wenn ich da so viel Angst habe, dann mach doch bitte das und das. Also in einem fortgeschrittenen Stadium der Therapie wäre dann zum Beispiel die Bitte, dann geh doch gar nicht mehr auf meine Rückversicherungsversuche ein.
Das setzt aber voraus, dass schon ein bisschen was da ist. Dieses E-Mail, genau. Ich kann das jetzt nur versuchen zu interpretieren, das klingt für mich so, als würde die Mutter, als würde die Ehefrau sich darauf gar nicht einlassen wollen. Sie verweigert ja psychologische Hilfe und kapselt sich so ein bisschen ab. Wäre ein möglicher Weg für diesen Ehemann, erstmal den Weg zu so einer psychotherapeutischen Ambulanz zu suchen, um dann seine Frau einzuladen?
Also der beste Fall ist trotzdem, dass die betroffene Person sich selbst anmeldet. Ich würde anstelle des Ehemanns wahrscheinlich versuchen, die Gefühle meiner Frau genau zu verstehen und ihr auch zu spiegeln, dass ich das verstehe, dass ich das sehe und dass ich trotzdem da bin. Ich kann gut verstehen, dass man da zerren will oder irgendwie die Person schütteln will, weil man ja merkt, das tut dir doch auch nicht gut. Das ist ja eine ganz natürliche Reaktion. Häufig stößt das aber ja dann eher auf Gegenwehr. Ne? Also wenn ich Angst habe und mir sagt jemand, das ist doch total unbegründet, hör auf damit Angst zu haben, dann produziere ich eher Argumente dafür, warum das jetzt gut ist und wichtig ist, Angst zu haben. Deswegen würde ich eher versuchen, dann bei meiner Frau zu bleiben, ihr zu sagen, dass ich das verstehen kann.
Ja. Am Telefon in Dannenberg begrüße ich Frau Kutt. Guten Morgen, Frau Kutt.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben, ich weiß von Ihnen, dass Sie sich mit Haustieren irgendwie auseinandersetzen oder Ihre Hypochondrie bezieht sich auf Haustiere. Das müssen Sie uns erklären.
Genau, also das Thema ist dies, bei Tieren kann man ja wirklich schlecht ich kann das Tier nicht fragen. Ich kann es nur beobachten, wie sehr leidest du unter was oder wie sehr tut dir jetzt diese Wunde weh. Im Folge muss ich einem Tierarzt auch einfach vertrauen. Und ich habe einige schlechte Erfahrungen gemacht. Also ein Haustier verstarb nach einer Behandlung, die mir ganz dringend und wichtig empfohlen wurde, die sich jetzt aber nicht auf eine Krankheit bezog. Und in einem anderen Fall wurde eine Krankheit diagnostiziert, als ganz arg lebensbedrohlich dargestellt, muss sofort gehandelt werden, einen Monat ganz harte medikamentöse Behandlung. Und nachdem ich dann rumforschte und die Tierärztin dann konkret fragte, wie denn diese Bluttests aussahen, ob sie auf aktive Erreger im Blut oder nur auf Antikörper getestet hatte, da kam dann raus, ach nee, das waren jetzt nur die Antikörper, stimmt, das sind ja gar keine aktiven. Das ist also so eine schlummernde Krankheit, das ist so eine Südmittelmeerkrankheit, die kann tödliche Folgen haben, aber nur wenn sie aktiv ist. Und da bin ich jetzt immer, habe ich wahnsinnig wenig Vertrauen in Tierärzte und auf der anderen Seite bedeuten mir meine Tiere aber wahnsinnig viel und ich möchte natürlich nicht vermeiden, zu einem Tierarzt zu gehen, wenn ich das Gefühl habe, da ist was Wichtiges. Also gerade diese Sache mit dieser schlummernden Krankheit, dieser Hund lebt noch, ist jetzt schon recht alt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich werfe jetzt jedem Tierarzt eigentlich von vornherein vor, er möchte eigentlich nur Geld machen und ich kann dieser Diagnose nicht vertrauen. Und im Internet sind dann eben furchtbare Horror-Szenarien.
Ja, oh ja. Also das möchte lassen, ich mir auch nicht lassen gerne Sie uns Dr. Lassen Sie uns Dr. Google außen vor lassen.
Genau, genau.
Herr Slotter, was könnte Frau Kutsch tun, um sozusagen um ihr Problem mit den Tierärzten zu lösen?
Ja, das ist ja eigentlich wieder ähnlich wie bei der Mutter gerade mit ihrem Kind. Auch da finde ich es total wichtig, sich selbst die Frage zu stellen, welches Vorgehen fände ich denn richtig, wenn die Angst nicht wäre? Also was möchte ich zumindest richtig finden? Und sich dann zu entscheiden, zum Beispiel sich dazu zu entscheiden, einem kompetenten Tierarzt zu folgen, auch wenn dann immer Zweifel kommen werden. Weil ich glaube, das ist jetzt glasklar. Nach den schlimmen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, werden die Zweifel und die Sorgen immer kommen. Die Frage ist, ob Sie dann drauf hören müssen oder ob Sie es nicht vielleicht auch irgendwann schaffen können, die sozusagen schon in Empfang zu nehmen, zu merken, okay, da sind jetzt meine Sorgen wieder, ist ja ganz klar, dass ich die habe nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber ich möchte jetzt hier den Empfehlungen meines Tierarztes oder meiner Tierärztin Folge leisten.
Ja, aber es ist halt wirklich schwierig, diese Erfahrungsängste dann wegzulassen und hat es zur Folge, dass ich ständig dann Tierarzt wechsle, auch dass ich immer denke, okay, ich muss doch nochmal einen anderen ausprobieren und mich dann auch erkundige, was hast du für Erfahrungen mit diesem und jenem Tierarzt, und dann gibt es natürlich auch da wieder viele, die dann irgendwas Schlimmes berichten. Und ja, genau, also ich entwickle mich jetzt selbst zu einem Doktor, weil ich da einfach so viel rumforsche, weil ich immer denke, lieber tue ich das noch selbst irgendwie behandeln. Und im zweiten Falle, was ich auch ganz, ganz schade finde, ist, dass sehr viele Ärzte es total abtun, wenn ich dann komme mit der Frage, was kann ich denn selber machen? Kann ich jetzt über Ernährung, über Kräuterheilkunde, kann ich da nicht auch vorbeugende Maßnahmen? Nee, das ist alles Quatsch. Da müssen wir gleich jetzt eine Antibiotikakur, was anderes hilft dann nicht.
Wir kommen jetzt so ein bisschen in den Bereich Veterinärmedizin, Frau Kutsch. Und da möchte ich jetzt gerne aufhören, weil das ist jetzt ein Spezial. Es ist jetzt ein bisschen schon ein Spezialfall. Da müsste man darüber mehr sprechen. Aber ich danke Ihnen für Ihre freimütige Schilderung und hoffe, dass Sie Ihre Probleme mit den Tierärzten besser in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass Ihnen der Hinweis von Herrn Slotter da helfen kann. Vielen Dank für den Anruf. Ich möchte auch noch E-Mails zitieren. Zum Beispiel Frau Mikolai aus Trier fragt, gibt es eigentlich auch Erkenntnisse über Hypochondrie beim medizinischen Personal, wodurch eventuell sogar die Berufswahl beeinflusst wird, oder ist das eher umgekehrt? Also die Frage, sind Ärzte und medizinisches Fachpersonal besonders empfänglich für Hypochondrie oder eher nicht?
Ja, da gibt es Untersuchungen zu Medizinstudierenden und da sieht man tatsächlich, dass Krankheitsängste stärker werden können, wenn man sich inhaltlich mit den organischen Erkrankungen beschäftigt.
Ich hoffe nicht, dass unsere Sendung dazu beiträgt. In Aachen ist Herr Karawas am Telefon. Guten Morgen, Herr Karawas.
Ja, guten Morgen. Ich höre Ihre Sendung mit Interesse. Und vor dem Nachrichtenblog war eine Zuhörerin, die sagte, dass sie unter Polyneuropathie leidet, genauso wie ich. Und dann hat sie dann genannt zwei Medikamente, das eine ist Pregabalin und das andere ist Amitriptylin. Aber dann habe ich gehört, die beiden wären auch gegen Ängste gut. So, die erste Frage ist, kann man beide Medikamente für die Polyneuropathie, nicht für Ärzte, parallel nehmen? Die zweite Frage ist folgende. Ich habe ein Problem. Ich habe in meinem Leben fast nie Angst gehabt. Es gab also nur zwei Situationen. Einmal bin ich über die Eifel geflogen, einmal über Hawaii, da bin ich also in Gewitter reingeraten. Ich habe mir aber überlegt, wenn ich jetzt hier ängstlich reagiere, dann werde ich sterben. So, jetzt ist so, sollte ich also dann irgendwann mal die beiden Medikamente absetzen, weil ich die nicht mehr brauche, könnte es sein, dass mein Körper sich daran gewöhnt hat und als Angsthemmung diese Medikamente aufgefasst hat. Und wenn ich die absetze, dass ich dann anfange, Ängste zu haben.
Darf ich nachfragen? Sie nehmen diese beiden Medikamente zur Bekämpfung Ihrer Angst. Ist das richtig?
Nein. Zur Bekämpfung meiner Polyneuropathie.
Okay. Ja, aber es gibt eine Verbindung.
Eine Zuhörerin hat das in einem Nachrichtenblog geleitet und demgleichen und hat sie also dann die Medikamente genannt. So, ich habe aber dann in der Sendung gehört, diese Medikamente, die werden gleichzeitig auch gegen Ängste. Und jetzt ist also mein Bedenken, kann es sein, obwohl ich also nie ängstlich gewesen bin, fast nie, dass mein Körper sich daran gewöhnt. Und wenn ich diese zwei Medikamente absetze, weil ich die wegen der Polyneuropathie nicht mehr brauche, ob ich dann vielleicht Ängste kriege.
Herr Slotter.
Ja, also zuerst ist mir da wichtig zu sagen, dass im individuellen Fall Sie das natürlich mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt absprechen sollten und sich da beraten lassen sollten, vor allem was vielleicht Wechselwirkungen angeht oder eben auch Absetzerscheinungen. Ganz grundsätzlich kann ich sagen, wir behandeln ja oft auch Betroffene, die parallel auch noch eine medikamentöse Therapie verfolgen. Und das ist in vielen Fällen auch Sinn oder in einigen Fällen sinnvoll. Aber es kann auch eine Herausforderung sein. Wir begleiten dann auch den Absetzprozess. Zum einen, weil vielleicht wirklich Ängste zurückkehren, wenn man das Medikament absetzt. Zum anderen, weil vielleicht zusätzlich Absetzerscheinungen aufgrund einfach ja, hirnchemischer Veränderungen durch das Absetzen auftreten. Und als dritten Faktor, das ist auch nicht zu unterschätzen, weil Leute dann ihren Erfolg in der Therapie vielleicht zum Teil auf die Medikamente attribuieren. Also sagen, ja, okay, das habe ich jetzt alles viel besser im Griff, aber ich habe ja auch diese Medikamente genommen. Vielleicht kann ich das ja doch alles nicht, wenn ich es absetze. Das heißt, ein Medikament abzusetzen kann eine Herausforderung sein, ist aber auch gut machbar.
Herr Karawas, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf, für die Frage. Und wir haben weitere Hörer in der Leitung. Frau Philipp aus Karlsruhe ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Philipp.
Guten Morgen.
Sie treibt das Thema, das uns alle umtreibt, um Corona. Ist das richtig?
Genau.
Erzählen Sie.
Ich finde, da werden einfach unwahrscheinlich viel Ängste geschürt.
Mit Corona?
Ja, mit Corona. Und zwar tagtäglich von morgens bis abends, bis in die Nacht.
Ja, ich glaube, den Eindruck, den teilen viele. Was wir insgesamt sehen auch, das hat jetzt eine deutsche Erhebung auch gezeigt, ist, dass jetzt in Zeiten der Pandemie Ängste und Depressivität steigen insgesamt, also nicht nur bei Leuten, die unter einer Angststörung leiden, sondern bei allen oder bei der Grundgesamtheit steigt das. Und was wir auch mittlerweile schon wissen aus einer Studie aus Mainz, ist, dass Leute, die sowieso schon sich als krankheitsängstlich berichten, dann auch nochmal jetzt eine gesteigerte Virusangst, sage ich mal, berichten. Und was Sie jetzt auch noch erwähnt haben, nämlich diese Medienberichte, die beunruhigend sind, da sieht es auch so aus, dass es so auf die Art der Berichterstattung ankommt. Das heißt, grundsätzlich sich informiert zu fühlen, ist eigentlich ein Schutzfaktor. Aber es gibt da auch wieder dieses Cyberchondrie-Bild. Das heißt, wenn ich zu sehr ständig nach Informationen suche und vielleicht auch besonders reißerische Berichterstattungen mir anschaue, dann steigert es die Angst.
Genau, und die Frage ist ja, wieso nur so einseitig argumentiert wird in den Medien. Also ich meine, es gibt ja einen Professor Dr. Bakti, von dem Sie bestimmt alle schon gehört haben, ein sehr kompetenter Mann. Und wieso wird er in den Medien nicht gehört? Das ist ein Mann, der Ängste nehmen kann.
Ich glaube, wir kommen jetzt auch bemerkenswerterweise auf einen anderen Bereich. Das ist jetzt die Frage, wie die Medien damit umgehen.
Genau.
Eine Frage, die uns als Journalisten sehr umtreibt, die uns hier im Deutschlandfunk umtreibt und die wir in vielen Sendungen, wie zum Beispiel Medias Res, mehrfach angesprochen haben. Hier, die Sprechstunde ist nun eine Medizinsendung. Hier gehen wir wirklich auf die medizinischen Aspekte rein. Nicht so sehr, welche Ängste die Medien schüren. Aber es ist natürlich ein wichtiger Aspekt, der dazugehört. Und, Herr Slotter, also es hat sich ja wild was geändert. Wir alle waschen uns ständig die Hände, wir tragen Mundschutzmasken, wir greifen zum Desinfektionsspender. Vor einem Jahr noch hätten Menschen sich gefragt, ob das zwanghaft ist, was wir da eigentlich machen. Jetzt ist es aber eigentlich eher normal. Sie haben ja nun auch ständig Patienten bei sich in der Spezialsprechstunde für Krankheitsangst. Ist das für die eine besonders schwierige Zeit?
Für einige schon. Also wir sehen das bei einem Teil unserer Patientinnen und Patienten, dass die Krankheitsängste sich jetzt auch auf Corona verlagert haben, zumindest zwischenzeitlich mal. Für andere aber auch nicht. Also man kann jetzt nicht schlussfolgern, dass Leute, die unter Krankheitsängsten leiden, automatisch dann auch Angst vor Corona haben oder übermäßig Angst davor haben. Aber bei einigen trifft das schon zu.
Ein letztes E-Mail möchte ich noch zitieren, und zwar von Frau Soki aus Stuttgart. Ihr Mann ist 40 Jahre, hatte vor 2 Jahren einen leichten Herzinfarkt. Er wird seitdem kardiologisch betreut und versucht, Risiken auszuschalten. Also raucht nicht mehr, hat den Alkohol dran gegeben. Aber er hat seitdem immer das Gefühl, dass sein Herz anders schlägt oder dass er weniger Luft bekommt. Und sie fahren dann immer zur Notaufnahme nach dem Motto, man weiß ja nicht, ob es ernst ist. Er zieht sich jetzt zurück und sie als Partnerin bemüht sich, aber sie kann die Symptome eigentlich nur noch schwer ernst nehmen. Gibt es einen Ratschlag für Sie als Angehörige?
Also mir fällt natürlich auch schwer zu sagen, was da jetzt das richtige Maß ist. Ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, auch dann in Absprache mit den behandelnden ärztlichen Kollegen und Kolleginnen rauszufinden, was ist angemessen und ab wo wird es denn übertrieben. Aber da jetzt eine pauschale Lösung zu sagen, das kann ich leider nicht anbieten.
Nee, pauschale Lösung gibt es nicht. Nee. Das gibt es in der Sprechstunde sowieso nicht. Auch nicht beim Thema Krankheitsangst und Hypochondrie. Herzlichen Dank, Timo Slotter von der Spezialambulanz für Krankheitsangst der Universität Köln. Am Mikrofon war Carsten Schröder.